Ich möchte diese Predigt über das Gebet mit einer Stille einleiten. Gerade haben wir gesungen und haben kaum die Glocken von St. Lukas gehört. Aber wir wollen einen Moment stille sein und das mit einem Ton beginnen. Diese Heizung ist so laut. Man hört sie über diesen Klang der Klangschale hinweg. Jemand hat mir in der vergangenen Woche gesagt, ich dachte, ihr hättet das mit der Zeit und den Predigten einigermaßen im Griff, aber die letzten beiden Predigten, seitdem es um den Grundkurs geht, sind wieder extrem lang. Ich weiß gar nicht, woher das kommt, Tillmann. Ich wurde sogar gefragt, ob ich mir bei Tillmann was abgeguckt hätte, zeittechnisch. Ich will für heute auch nichts versprechen, weil das sind so grundlegende Themen und man hat immer nur einen Sonntag Zeit über dieses grundlegende Thema, über das man ja jeweils eine Predigtreihe hätte machen können. Und einem kommen, also mir kommen dann so viele Gedanken und da ist es schwierig, sich zu begrenzen. Manchmal ist es wichtig, wir haben gestern, als wir diesen FBGG-Tag in Gudensberg gehabt haben, da hatten wir einen Gastredner da und der hat dann auch darüber gesprochen. Manchmal kann man es auch übertreiben. Selbst wenn er Predigten hört, sagt er, so, jetzt kannst du eigentlich Schluss machen. Ich brauche nicht mehr, ich bin gesättigt. Und wir müssen aufpassen, dass wir nicht über den Sättigungsgrad sozusagen hinausgehen. Ich will mich bemühen. Ich habe in meinem Leben noch nie so viele Kerzen in einer Kirche angezündet wie in diesem Jahr. Ich war fast bei jedem Friedensgebet dabei, wenn ich nicht gerade im Urlaub war. Und es war immer eine Zeit auch des Gebetes in der Stille. Und ich musste oder wir mussten da gar nicht viele Worte machen, weil Gott wusste, warum wir uns dort treffen, warum wir gekommen sind, um miteinander zu singen und zu beten und auch die Stille zu erleben. Gott weiß in diesen Momenten, was unser Anliegen ist. Und wir haben jetzt ein großes Thema vor uns und ich möchte eigentlich nur einen kleinen Ausschnitt beleuchten. Alles Weitere, kleiner Werbespot, am Mittwoch 19.30 Uhr im Glaubensgrundkurs zum Thema Gebet und Anbetung. Ein großes Gebetbuch der Bibel sind ja die 150 Psalmen, die wir ziemlich zentral in der Mitte einer Bibel finden, in der Altes und Neues Testament abgedruckt sind. Und da sagt der Psalmist im Psalm 103, lobe den Herrn meine Seele, lobe den Herrn, meine Seele. Und das, was dort steht, das kann man übrigens im Online-Kurs lernen, heißt nicht, das, was hier in meinem Herzen oder in meinem Kopf oder wo immer sich die Seele befindet oder in meinen Nieren, das ist nicht nur das, sondern der Hebräer hat mit diesem Wort Seele, was im Deutschen mit Seele übersetzt ist, den ganzen Menschen gemeint, inklusive seinem Körper. Lobe den Herrn, Thomas. Lobe den Herrn mit allem, was du bist und hast. Der ganze Mensch. Und ich bin nicht nur Mund. Im Moment viel, weil ich jetzt gerade rede und predige. Aber ich bin nicht nur Mund. Wenn wir an Elia denken, da zeigte sich Gott nicht im Sturm, nicht im Getöse, nicht im Lärm, auch nicht in vielen Worten. Er war in der Stille zu finden. Auch das Allerheiligste das Gott bauen ließ, wo er Salomo David die Anweisung gab und Salomo durfte es umsetzen, den Tempel zu bauen. Da war das Allerheiligste und das war ein Würfel aus Dunkelheit und Stille. Und Gott wohnte darin. Mein Körper, mit allem, was so da dran ist, verkörpert unser Gebet buchstäblich. Unser Körper ist ein Tempel des Heiligen Geistes, heißt es. Und wir können damit die Extrameile gehen. Wir können Gefangene aufrichten. Wir können die Hungrigen speisen. Wir können heilige Hände zum Gebet erheben, wie es im Timotheus heißt. Oder wir können, wie wir es auch gerade gesungen haben, unsere Knie vor Gott beugen. Das ist ein Ausdruck einer inneren Haltung. Das heißt, wir nehmen unseren Körper zur Hilfe, um etwas Unsichtbares auszudrücken. Und unsere Hände sind da in besonderer Weise eine Ressource mit vielen variablen Möglichkeiten. Erinnert ihr euch an den Gottesdienst vor 2 Wochen, als Konsti hier vorne war mit den beiden, die neu eingeschult worden sind, und er hat gesagt, formt mal eure Hände so zu einer Schale. Und dann hat er ein Segensgebet für sie gesprochen. Und sie konnten diesen Segen auffangen, verkörpert auffangen. Manche legen beim Beten die Hand auf die Brust, um zu sagen, ich bete das, was ich bete, wirklich mit dem Herzen. Das ist mein Herzensanliegen, was ich da bete. Oder auch mit unseren Händen salben wir Kranke mit Öl oder machen auch ein Kreuzzeichen auf ihre Stirn, wenn sie das mögen. Erhebt eure Hände zum Himmel. Gefaltete Hände sagen mir, dass ich mich gebunden fühle. Ich möchte nicht tun, sondern Gott soll tun. Ich fühle mich gefangen und lasse Gott wirken. Andere beten mit den Füßen. Sie pilgern. Sie gehen eine Meile oder mehrere oder 1000 Kilometer auf dem Jakobsweg. Oder Glocken rufen zum Gebet. Manchmal stören sie uns. Wenn wir nicht gerade singen, dann sind sie manchmal ganz schön laut. Auch von unserer Partnergemeinde hier im Hintergrund von St. Lukas. Aber oft sind es die Glocken, die Leuten und Menschen zum Gottesdienst oder zum Gebet rufen. Das hat alles seinen Sinn. Das ist nicht nur sinnlos und nervig. Und so eine Klangschalen im Kleinen können vielleicht große Glocken ersetzen. Wir Evangelischen, Evangelikalen, wir haben ja so eine gewisse Scheu gegenüber Materialisierungen des Glaubens. Wir mögen es lieber abstrakt, nur das Wort, nur der Kopf. Aber auch Jesus spuckte auf die Erde und machte einen Brei daraus und dieses Gemisch schmierte er auf die Augen des Blinden und er wurde gesund. Oder Menschen, so wird uns im Neuen Testament berichten, nahmen ein Stück Stoff, das Paulus berührt hatte und verschickten es und legten es Kranken auf. Wir sollen aufpassen, dass wir uns da nicht etwas nehmen, weil wir es pauschal als katholisch abtun. Das machen die Katholiken. Prüfet alles und das Gute behaltet. Was sagte der Altbibelschullehrer Helmut Raschpichler immer? Wir dürfen das Kind nicht mit dem Bade ausschütten, genau. Ich dachte, das hätte er in deiner Zeit auch noch gesagt. Oder hattest du ihn gar nicht mehr so viel? Nein, okay. Das Gebet ist, wenn wir die Psalmen betrachten, auch immer eine Reflexion der eigenen Herkunft und des eigenen Lebens. Und es ist gerade auch in den Psalmen immer wieder die Bitte um Schutz vor Feinden. Jesus hat vor seinem Dienstantritt eine Zeit in der Wüste im Gebet verbracht, um auch da sich für seinen Auftrag zu stärken. Gestern bei dem FBGG-Tag sagte Ralf Klinner, ich komme gerade aus Israel. Markus war mit dabei. Warst du auch mit auf dem Berg Abel? Ja, also der Berg Abel ist so auf einer Höhe von 227 Metern und von dort hat man einen Blick auf Galiläa, auf den See Genezareth, der ja über 200 Meter unter der Meeresoberfläche liegt. Und so ist man dort 481 Metern über dem See Genezareth und hat einen weiten Blick. Dorthin hat sich Jesus zurückgezogen, als er dafür gebetet hat, wen soll ich zu meinem Jünger machen? Wer soll mein Schüler sein? Wer soll mein Mathetes sein, der mit mir geht? Und dann heißt es auch, er begab sich aber zu der Zeit, dass er ging auf den Berg, um zu beten und blieb über eine Nacht im Gebet zu Gott. Da lag wieder Wichtiges an. Er hatte eigentlich nur 3 Jahre. Wenn ich überlege, ich bin jetzt schon 7 Jahre hier. Jesus hatte in seiner Wirkungszeit nur 3 Jahre und er nahm sich ganze Nächte oder 40 Tage, um sich zurückzuziehen ins Gebet. Jesus sucht die Gemeinschaft mit dem Vater. Und diesen Satz fand ich von Ralf Klinner gestern richtig gut und deswegen habe ich mir den aufgeschrieben. Jesus wusste, Gebet ist die Erfahrung, dass da immer schon jemand auf mich wartet, nämlich der Vater im Himmel. Gebet ist die Erfahrung, dass da immer schon jemand auf mich wartet, Gott, der Vater. Und Jesus kannte seinen Vater, gütig, liebevoll, barmherzig, heilig, allmächtig. Hier darf man verweilen, hier darf man zur Ruhe kommen, hier darf man sich sammeln, hier darf man erbitten für etwas, was auf einen zukommt. Er hat damit gerechnet, dass Gott ihm etwas offenbart. Rechne ich noch damit? Kenne ich die Stimme meines Hirten? In der Stille, die Jesus regelmäßig mit seinem Vater gesucht hat, erfährt er, was der Wille seines Vaters ist, was Gottes Herz bewegt, was er sich wünscht. Und daraufhin geht er los. Was erwartest du im Gebet? Wie kommst du in die Stille? Suche deine stillen Momente mit dem Herrn und lass dich von ihm beschenken, mit dem, was deine Seele braucht. Und dann war es so, dass die Jünger zu Jesus kamen. Die haben ihn da gesehen, wie er sich zurückzieht. Ich sage, was machst du da eigentlich? Wie geht das eigentlich? Was machst denn du da? Wie läuft das mit dem Gebet? Und dann bringt Jesus ihnen das Vaterunser bei. Gebet ist natürlich auch Gespräch. Nicht nur reden, sondern eben auch in der Stille hören. Aber auch fürsprechen, eintreten, in den Riss treten für jemanden, der vielleicht im Moment keine Worte hat. Oder ich kann auch meine Sorgen abladen, ich kann um Hilfe bitten und ich kann zur Ruhe kommen, weil dieser Gebetsraum und dieser Gebetsrahmen immer ein geschützter ist. Als Jesus einmal gefragt wird, was ist denn das wichtigste Gebot? Da antwortet er, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit deinem ganzen Gemüt. Und da ist auch wieder dieses Wort Seele drin. Mit deinem ganzen Körper, mit deinem ganzen Geist, mit dem, was in dir ist, mit allem. Liebe ihn und begegne ihm. Es wurden mal die unterschiedlichen Gebete von Menschen beobachtet und jemand hat sie mit verschiedenen Flugzeugtypen verglichen. Er sagte, manche von uns, die beten wie so ein Düsenjet. Glatt, elegant, hoch, voller Eleganz. Man freut sich über die Worte, über den Klang, über die Ideen, die in dem Gebet stecken. Deine Worte hallen in den Wolken wider und durchbrechen die Schallmauer des Himmels. Wenn du wie ein Düsenjet betest, dann ziehe ich meinen Hut vor dir und höre dir gerne zu bei deinem Gebet. Wenn du nicht so betest, habe ich vollstes Verständnis für dich, weil ich kann auch nicht so die schönen Worte machen. Gestern auf der Konferenz war wieder ein Gebet dabei, wo ich dachte, boah, das kannst du abdrucken, das kannst du allen schicken. Das war richtig, wow. Der Typ bin ich jetzt nicht so. Und deswegen habe ich Verständnis für dich. Und deshalb sage ich gleich, diese Predigt ist nicht für Düsenjets geschrieben, sondern für landwirtschaftliche Flugzeuge zur Schädlingsbekämpfung. Vielleicht fühlst du dich in Bezug auf Gebet, wie ich manchmal, eben mehr wie ein landwirtschaftliches Flugzeug zur Schädlingsbekämpfung, mehr als ein Düsenjet. Du glänzt nicht. Du fliegst eigentlich eher tief über die Erde. Es sieht so aus, als würdest du immer wieder über dasselbe Stück Land kreisen. Und an manchen Tagen ist es schwer, morgens den alten Motor anzuschmeißen. Den meisten von uns, denke ich, geht es so. Unser Gebetsleben könnte in den meisten Fällen, sage ich mal, eine Spritze vertragen. Es gibt Hindernisse im Gebet. Einige von uns fehlt es in ihrem Gebetsleben an Beständigkeit. Sie befinden sich entweder in einer Wüste oder in einer Oase. Lange, dürre Trockenperioden, die von kürzeren Sprüngen ins tiefe Wasser der Gemeinschaft unterbrochen werden. Tage oder Wochen lang leben wir ohne regelmäßiges Gebet und dann geschieht plötzlich doch etwas. Wir hören eine Predigt oder hören irgendwas anderes oder lesen etwas Schönes oder erleben einen Tiefpunkt, manchmal auch eine Tragödie oder kommen in eine Krise. Und irgendetwas bringt uns dazu, wieder diesen Schritt ins Gebet zu gehen. Und wir springen ins Wasser. Und wir tauchen ein im Gebet, wir tauchen unter im Gebet und setzen unseren Weg erfrischt und erneuert fort. Und der Weg geht weiter und unsere Gebete bleiben jedoch zurück. Anderen unter uns fehlt es vielleicht an der Ernsthaftigkeit. Unsere Gebete sind ein wenig hohl, wirken für andere vielleicht auswendig gelernt oder steif, mehr Liturgie als Leben. Und obwohl wir täglich beten, geschieht es doch eher lustlos. Und wieder anderen fehlt es gewissermaßen an Ehrlichkeit. Wir fragen uns ehrlich, ob unser Beten wirklich etwas nützt, ob die nicht doch so am Raum, an der Raumdecke irgendwie zu Ende sind, so wie Tillmann das am Anfang gesagt hat. Wir fragen uns, nützt es was? Warum um alles in der Welt will Gott im Himmel ausgerechnet mit mir reden? Warum will er von mir was wissen? Der weiß doch sowieso alles. Warum soll ich ihm denn gerade jetzt was sagen? Wenn Gott über alles herrscht, was nutzt ihm denn mein Tun? Das können so Hindernisse beim Gebet sein. Wenn das Gebet für dich ein Kampf ist, dann habe ich genau den richtigen Mann für dich. Mach dir keine Sorgen. Es handelt sich nicht um einen heiligen Mönch, der zurückgezogen täglich 8 Stunden betet. Es ist kein Apostel mit Schwielen und Hornhaut an den Knien. Es ist auch kein Prophet, dessen zweiter Rufname Bruder Meditation lautet. Es handelt sich nicht um einen für mich viel zu heiliges, mahnendes Vorbild, an dem uns deutlich werden soll, wie weit wir doch im Gebet gehen könnten. Nein, sondern dieser Mann, den ich uns vorstellen möchte, stellt gerade das Gegenteil dar. Ein ganz normales landwirtschaftliches Flugzeug. Ich möchte einen Text aus Markus 9 lesen, ab Vers 14. Und sie kamen zu den Jüngern und sahen eine große Menge um sie herum und Schriftgelehrte, die mit ihnen stritten. Und sobald die Menge ihn sah, entsetzten sich alle, liefen herbei und grüßten ihn. Und er fragte sie: Jesus, was streitet ihr mit ihnen? Markus 9. Was streitet ihr mit ihnen? Einer aber aus der Menge antwortete: Meister, ich habe meinen Sohn hergebracht zu dir, der hat einen sprachlosen Geist. Und wo er ihn erwischt, reißt er ihn zu Boden und er hat Schaum vor dem Mund und knirscht mit den Zähnen und wird starr. Und ich habe mit deinen Jüngern geredet, dass sie ihn austreiben sollen. Und sie konnten es nicht. Er antwortete ihnen aber und sprach: Du ungläubiges Geschlecht, wie lange soll ich bei euch sein? Wie lange soll ich euch ertragen? Bringt ihn her zu mir. Und sie brachten ihn zu ihm. Und sogleich Als ihn der Geist sah, riss er ihn hin und her und er fiel auf die Erde, wälzte sich und hatte Schaum vor dem Mund. Und Jesus fragte seinen Vater, wie lange ist, dass ihm das widerfährt? Und er sprach von Kind auf. Und oft hat er ihn ins Feuer und ins Wasser geworfen, dass er ihn umbrächte. Wenn du aber etwas kannst, so erbarme dich unser und hilf uns. Jesus aber sprach zu ihm, du sagst, wenn du kannst, alle Dinge sind möglich dem, der da glaubt. Und sogleich schrie der Vater des Kindes, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Als nun Jesus sah, dass die Menge zusammenlief, bedrohte er den unreinen Geist und sprach zu ihm, du sprachloser und tauber Geist, ich gebiete dir, fahre von ihm aus und fahre nicht mehr in ihn hinein. Da schrie er, riss ihn heftig hin und her und fuhr aus. Und er lag da wie tot, sodass alle sagten, er ist tot. Jesus aber ergriff seine Hand und richtete ihn auf, und er stand auf. Und als er ins Haus kam, fragten ihn seine Jünger für sich allein, warum konnten wir ihn nicht austreiben? Und er sprach, diese Art kann durch nichts ausfahren als durch Beten. Ein Vater mit seinem kranken Sohn ist angewiesen auf ein Wunder. Das Gebet dieses Vaters ist nicht großartig. Aber die Erhörung, die ist großartig. Und das Ergebnis erinnert uns daran, die Kraft liegt nicht im Gebet, sondern die Kraft liegt in dem, der das Gebet hört. Der Mann, der Vater, der betet aus Verzweiflung. Sein Sohn, sein einziger Sohn, war von einem Dämon beherrscht. Der Sohn war offensichtlich nicht nur taubstumm und hatte Epilepsie, sondern er war auch noch von einem bösen Geist besessen. Von klein auf hatte der Dämon den Jungen immer wieder ins Feuer und ins Wasser geworfen. Und stell dir einmal diesen Schmerz des Vaters vor. Andere Väter könnten zusehen, wie ihre Kinder aufwuchsen, heranreiften, laufen lernen, Dinge feinmotorisch machen und in den Fußstapfen des Vaters laufen. Doch er musste zusehen, wie sein Sohn litt. Und während die anderen Väter ihren Söhnen ein Handwerk beibrachten, musste er seine ganze Kraft dafür einsetzen, seinen Sohn am Leben zu erhalten. Was für eine Herausforderung. Und er konnte den Sohn nicht eine Minute allein lassen. Wer weiß, wann der nächste Anfall kommt. Das heißt, der Vater muss in ständiger Alarmbereitschaft sein. 24/7, 24 Stunden, 7 Tage die Woche. Er war verzweifelt und müde und sein Gebet spiegelt beides wider. Vers 22. Wenn du aber etwas kannst, so erbarm dich unser und hilf uns. Hör dir dieses Gebet mal an. Klingt das mutig? Klingt das irgendwie kühn? Klingt das zuversichtlich und stark? Wohl kaum. Ein einziges Wort nur hätte das Gebet sehr verändert. Was wäre gewesen, wenn der Vater nicht wenn gesagt hätte, sondern weil? Weil du aber etwas kannst, so erbarm dich unser und hilf uns. Aber seine Worte lauteten anders. Er sagt wenn. Im Griechischen wird dies noch stärker ausgedrückt in einer Zeitform, die diesen Zweifel ausdrückt. Wir hören den starken Zweifel heraus. Es ist, als sagte der Mann, dieser Fall ist wahrscheinlich für dich auch zu schwer. Deine Jünger konnten es ja nicht, wahrscheinlich kannst du das auch nicht. Aber wenn du was kannst. Die klassische Bitte eines landwirtschaftlichen Flugzeugs. Mehr schwach als stark, mehr zaghaft als hoch aufragend, mehr wie ein verkrüppeltes Schaf, das dem Hirten hinterherläuft, als ein stolzer Löwe, der in der Savanne brüllt. Das Gebet beginnt mit einer echten Sehnsucht im Herzen. Wenn das Gebet dieses Mannes deinem Gebet ähnelt, dann sei nicht entmutigt. Denn das ist der Punkt, an dem Gebet beginnt. Es beginnt alles mit einem Sehnen, als eine ehrliche Bitte. So, als wenn Leute, normale Leute, auf den Mount Everest hinaufblicken. Da wird nichts vorgetäuscht, kein Rühmen, keine äußere Show, nur Gebet, schwaches Gebet, aber trotzdem Gebet. Wir sind versucht, so lange mit dem Beten zu warten, bis wir wissen, wie wir beten können. Wir haben die Gebete der geistlich reifen Christen gehört. Wir haben die energischen Gebete der Disziplinierten gelesen. Und wir sind überzeugt, dass wir da noch einen ganz, ganz langen Weg vor uns haben. Und da wir lieber gar nicht beten, als armselig zu beten, beten wir eben nicht. Oder wir beten nur ab und zu. Und wir warten mit dem Beten, bis wir gelernt haben zu beten. Welch ein Glück, dass dieser Mann nicht denselben Fehler beging. Er war kein großer Beter. Und sein Gebet war kein großartiges Gebet. Er gibt sogar zu, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Ich will dir vertrauen, aber hilf mir doch, dass ich es kann, so übersetzt die Hoffnung für alle. Dieses Gebet ist nicht für ein Gebetbuch bestimmt. Aus diesen Worten wird kein Psalm entstehen. Diese Worte waren einfach, weder eine Beschwörung noch ein Singsang. Aber Jesus antwortete. Er antwortete jedoch nicht auf die Wortgewandtheit des Mannes, sondern auf den Schmerz in seinem Herzen. Jesus hatte viele Gründe, die Bitte des Mannes abzulehnen. Zum einen war Jesus gerade vom Berg herabgestiegen, von dem Berg der Verklärung. Oben auf dem Berg hatte sich sein Gesicht verändert. Und seine Kleider hatten so hell geleuchtet wie der Blitz. Man kann es in Lukas 9, Vers 29 nachlesen. Ein strahlender Glanz war von ihm ausgegangen. Die Lasten der Erde waren der Herrlichkeit des Himmels gewichen. Mose und Elia waren ihm erschienen und Engel ermutigten ihn. Und Jesus wurde über den staubigen Horizont der Erde erhoben und in die Erhabenheit eingeladen. Er wurde, wie wir es im Deutschen ausdrücken, verklärt. Der Weg nach oben war ein freudiges Hochgefühl, aber der Weg nach unten war entmutigend. Und der Weg vom Berg runter in die staubigen Straßen war drückend. Und Jesus hatte einen Blick in den ewigen Himmel geworfen. Wie musste er sich fühlen, jetzt wieder zurück ins irdische Leben mit all den zeitlichen Problemen? Sehen wir uns das Chaos an, das er vorfand, als er zurückkehrte. Die Jünger und die geistlichen Leiter streiten miteinander. Die Menschenmenge steht gaffend herum. Ein Junge, der sein Leben lang gelitten hatte, er ist den neugierigen Blicken der Menge ausgesetzt. Und ein verzweifelter Vater, der gekommen ist, um Hilfe zu erhalten und der sich fragt, warum niemand ihm helfen kann. Da ist es kein Wunder, dass Jesus sagt, oh du ungläubiges Geschlecht, wie lange soll ich bei euch sein? Oder in der Hoffnung für alle, wann wollt ihr endlich anfangen zu glauben? Wie lange muss ich noch bei euch sein, bis ihr das endlich gelernt habt? Noch nie ist der Unterschied zwischen Himmel und Erde so drastisch gewesen. Und noch nie ist der Schauplatz des Gebets so armselig gewesen. Wo ist der Glaube in dieser Begebenheit? Die Jünger haben versagt. Die Schriftgelehrten haben sich amüsiert. Der Dämon ist siegreich und der Vater verzweifelt. Man kommt schon sehr in Bedrängnis, wenn man in diesem Heuhaufen eine Stecknadel des Glaubens finden soll. Vielleicht kommst du sogar in Bedrängnis, wenn du in deinem eigenen Heuhaufen die Stecknadel des Glaubens finden sollst. Vielleicht ist dein Leben auch weit vom Himmel entfernt. Ein lautes Familienleben, schreiende Kinder statt singender Engel, trennende Diskussionen in Hauskreis und Gemeinde. Die Leute streiten sich mehr, als dass sie dienen. Ausweglose Probleme. Du kannst dich gar nicht mehr an die Zeit erinnern, in dem du morgens aufwachtest und nicht diesem Dämon in die Augen sahst. Aber, und das hat Tillmann schon angedeutet, da ist die Kraft eines zaghaften Gebets. Und trotzdem hörst du inmitten des verzweifelten Lärms deine zaghafte Stimme, wenn du irgendetwas für mich tun kannst. Nutzt ein solches Gebet etwas? Wir wollen diese Frage von Markus beantworten lassen, nämlich in den Versen 25 bis 27, Kapitel 9. Als nun Jesus sah, dass die Menge zusammenlief, bedrohte er den unreinen Geist und sprach zu ihm: Du sprachloser und tauber Geist, ich gebiete dir, fahre von ihm aus und fahre nicht mehr in ihn hinein. Da schrie er und riss ihn heftig hin und her und fuhr aus. Und er lag da wie tot, sodass alle sagten, er ist tot. Jesus aber ergriff seine Hand und richtete ihn auf, und er stand auf. Das verwirrte die Jünger. Sobald die Menschenmenge draußen war, fragten sie Jesus: Warum konnten wir diesen Dämon nicht austreiben? Und die Antwort von Jesus ist: Diese Art kann durch nichts ausfahren als durch Beten. Was für ein Gebet? Welches Gebet bewirkte die Veränderung? War es das Gebet der Jünger? Nein, die beteten gar nicht. Dann muss es das Gebet der Schriftgelehrten gewesen sein. Vielleicht gingen sie in den Tempel und taten Fürbitte. Nein, die Schriftgelehrten beteten auch nicht. Dann muss es die Volksmenge gewesen sein. Vielleicht hielten sie eine Gebetsnacht für den Jungen. Nein, das Volk betete nicht. Kein einziger beugte seine Knie. Welches Gebet war es dann, das Jesus dazu bewegte, den Dämon auszutreiben? Es gibt nur ein einziges Gebet in dieser Geschichte, und es ist das aufrichtige Gebet eines notleidenden Mannes. Und weil unsere Not Gottes Herz mehr berührt als unsere Wortgewandtheit, antwortete er. Weil unsere Not Gottes Herz mehr berührt als unsere Wortgewandtheit, antwortete er. Das ist die Art, wie Väter handeln. Genauso handelte auch ein Vater namens Jim Redmond. Sein Sohn Derek, ein 26-jähriger Brite, war einer der Favoriten beim 400-Meter-Lauf bei der Olympiade 1992 in Barcelona. Als er die Hälfte des Semifinales hinter sich hatte, spürte er im rechten Bein einen stechenden, brennenden Schmerz. Und er brach mit einer gerissenen Achillessehne auf der Bahn zusammen. Schon kamen die Erste-Hilfe-Kräfte herbeigeeilt, doch dieser Derek Redmond kämpfte sich wieder auf die Beine. Er berichtet später, es war der Instinkt eines Tieres, und hüpfend setzte er den Lauf fort und stieß in dem wahnsinnigen Versuch, das Rennen doch noch zu beenden, die Trainer, die auch ankamen, von sich. Als er am Ende seiner Kräfte angelangt war, drängte sich ein großer Mann durch die Menge. Der Mann war Jim Redmond, Dereks Vater. Du musst nicht weiterlaufen, erklärte er seinem weinenden Sohn. Doch ich muss, erklärte Derek. Also gut, meinte der Vater. Dann werden wir diesen Lauf gemeinsam beenden. Und das taten sie. Und Jim legte Dereks Arm um seine Schulter und half ihm, bis zur Ziellinie zu humpeln. Indem sie alle Sicherheitskräfte abwehrten und der Sohn seinen Kopf manchmal an die Schulter des Vaters lehnte, blieben sie bis zum Schluss auf dieser schmalen Bahn von Derek. Die Zuschauer klatschten Beifall und standen auf und brüllten vor Begeisterung und weinten schließlich, als der Vater mit seinem Sohn diesen Lauf beendete. Was hat den Vater zu diesem Handeln bewegt? Warum verließ der Vater seinen Zuschauerplatz und begab sich zu seinem Sohn auf die Laufbahn? War es die Stärke seines Kindes? Nein, es war der Schmerz seines Kindes. Sein Sohn war verletzt und er kämpfte darum, das Rennen zu beenden. Und deshalb kam der Vater und wollte ihm dabei helfen. Und Gott handelt genauso. Unsere Gebete mögen manchmal merkwürdig klingen. Unsere Versuche mögen schwach sein. Aber weil die Kraft des Gebetes von dem abhängt, der es hört, und nicht von dem, der es spricht, bewirken unsere Gebete eine große Veränderung. Wenn du dich fragst, ob deine Gebete überhaupt etwas bewirken, ob sie die Eleganz eines oder ob sie mit dieser Eleganz eines Düsenjets mithalten können, dann sieh dir das Gebet dieses Vaters an. Gott sieht viel mehr auf deine Verzweiflung, auf deine Not, auf deine Sehnsucht, auf deinen aufrichtigen Schmerz als auf deine Wortgewandtheit. Darin liegt die Kraft eines zaghaften Gebetes. Wir singen gleich das Lied Thronsaal. Wir haben vorhin schon gesungen, mutig komme ich vor den Thron. Wenn wir Offenbarung 4 und 5 lesen, dann ist das gar keine ferne Zukunft, sondern dann ist es das, was im Moment schon läuft, dass Menschen im Thronsaal sind und singen mit Engeln zusammen. Wenn du möchtest, darfst du bei diesem Lied gleich nach vorne kommen, sobald die ersten Töne beginnen. Da vorne steht eine Kerze und es liegen hier Kerzen in diesem Pappkarton. Und hier ist Sand und du kannst dein stilles Gebet zu Gott bringen. Du musst keine Worte machen, weil Gott weiß, was in deinem Herzen ist und was du zu ihm bringst. Gebete ohne Worte beten. Der Herr kennt deinen inneren Schrei. Ich möchte schließen mit einem Gedicht vom schwedischen Altbischof Jonas Jonsson. In Gottes Stille darf ich sein, wortlos, ruhig, genügsam. Klare Räume, offene Tage, hier ein Strand am Meer der Gnade. In Gottes Liebe will ich ruhen, ich bin gewünscht, geliebt, gesehen. Übe mich in kindlichem Zutrauen, erprobe die Höhe, die Tiefe und Breite. In Gottes Geist kann ich atmen. Gebet schenkt Leben aus dem Tod. In der Nähe des Augenblicks hat alles Platz, was wird und ist und war. An Gottes Herzen bin ich aufgehoben, geborgen in seinem Schoß. Während das Geheimnis sich vertieft, flüstert der Vater zärtlich meinen Namen. Wenn der Friede des Höchsten sich auf dir niederlässt, finde Ruhe im Thronsaal des Herrn.